Ich merke schon, dass etwas nicht stimmt, als ich um Punkt 7 Uhr morgens den Zentralfriedhof betrete. Heute durch Tor 11. Ich habe mir angewöhnt, nie zwei Tage hintereinander denselben Weg zu nehmen. Nicht mehr, seit die falschen Leute wissen, dass ich noch am Leben bin. Normalerweise ist um diese Zeit alles ruhig. Man hört höchstens die Bagger, die erste Gräber ausheben. Aber heute hastet ein Friedhofsmitarbeiter im Arbeitsoverall an mir vorbei, auf den Ausgang zu. Seine Miene ist starr, er würdigt mich keines Blickes. Alarmiert sehe ich mich um, doch der alte jüdische Friedhof, neben dem ich mich befinde, ist verlassen. Hier schmieren immer mal wieder Idioten Hakenkreuze auf die Grabsteine, doch darum scheint es heute nicht zu gehen. In einiger Entfernung kann ich Polizeisirenen hören. Ich beschleunige meine Schritte. Allmählich kann ich den Ort des Geschehens erahnen. Gruppe 16D. Dort hat sich eine etwa 10-köpfige Menschentraube gebildet. Alles Leute, die auf dem Friedhof arbeiten und schon vor dem Öffnen der Tore Zugang haben. Ich erkenne Albert und Milan, zwei der Totengräber, und eine Baumpflegerin, die anderen sind vermutlich Saisonarbeiter. Drei oder vier haben ihre Handys gezückt und fotografieren. Einer der anderen Totengräber schüttelt den Kopf und wendet sich ab. Das Atmen fällt mir schwerer. Es sieht ganz so aus, als wäre etwas wirklich Ungewöhnliches passiert, und es lässt mich automatisch denken, dass es mit mir zu tun haben muss. Ich bin jetzt fast da. Die Ursache für den Menschenauflauf befindet sich offenbar in Reihe 7 und scheint eines der Gräber dort zu betreffen. Ich sehe den Grabstein nur von hinten, aber ganz offensichtlich liegt etwas oben auf. Ohne jede Neugierde, nur voller dunkler Vorahnungen steuere ich auf das Grab zu. »Was ist denn los?«, frage ich heiser. Doch anstelle einer Antwort rücken die anderen ein Stück zur Seite, damit ich besser sehen kann. Das Szenario ist schaurig. Es hat etwas Unwirkliches. Mit Sicherheit bin ich die Einzige hier, die bei dem Anblick nicht Entsetzen, sondern Erleichterung empfindet. Was hier passiert ist, hat mit mir nichts zu tun. Jemand hat das Grab geöffnet. Nicht nur das Grab, auch den Sarg. Er wurde zertrümmert. Morsche Holzteile wurden nach oben geworfen. Und der Tote? Es ist sein Kopf, der auf dem Grabstein liegt. Vollständig skelettiert, ein paar Haare kleben noch auf der Schädeldecke. Ich kann nicht gleich erkennen, was da zwischen den gelblichen Zähnen steckt, doch auf den zweiten Blick wird mir klar, dass es sich um einen abgeschnittenen Hühnerkopf handelt. Der Körper des Tieres liegt in der Grube, auf den Resten der Leiche, zwischen Stofffetzen und den verbliebenen Trümmern des Sargs. Ich gehe ein Stück zur Seite, stelle mich neben einen Haufen ausgehobener Erde, aus dem ein Knochen herausleuchtet. Auf dem Grabstein finden sich drei Namen: Karl, Theresa und Roland Klessmann. Die Inschriften sind schwer zu lesen. Nicht, weil sie schon so verblasst wären, sondern weil jemand den hellgrauen Marmor des Grabsteins mit roter und schwarzer Farbe beschmiert hat. Ein Pentagramm, darunter ein Omega, zweimal die Zahl 666 und ein Symbol, dessen Bedeutung ich nicht kenne. Liegende Achten und ein Kreuz. Das, was zerquetscht daneben klebt, sind wohl die Organe des toten Huhns. Die Polizeisirenen heulen nun in unmittelbarer Nähe. Im nächsten Moment verstummen sie. Zeit für mich zu verschwinden. Ich will nicht befragt werden, ich will in keinem Protokoll auftauchen, sondern mich in der Blumenhandlung verschanzen. Mit gesenktem Kopf mache ich mich auf den Weg. So schauderhaft das Bild auch ist, das sich bietet, es hätte viel schlimmer kommen können. Der exhumierte Tote hat nichts mit mir oder meiner Vergangenheit zu tun. Sollte die Grabschändung eine Drohung sein, richtet sie sich gegen jemand anderen.
Sie hörten Vanitas, Grau wie Asche, von Ursula Posnanski, gelesen von Luise Helm, ein Hörbuch des Argon Verlags.